Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Anja Reinhardt am Mikrofon. Guten Tag. Keine Kompromisse in Krisenzeiten, so lautet die Frage der heutigen Streitkultur. Krisenhaft ist die Gegenwart gleich mehrfach. Corona, Klima, Inflation, gespaltene Gesellschaften. Wie kann oder wie muss die Demokratie mit der Krise umgehen und wie sollte sie handeln? Dazu ein paar Stimmen.
Ich bin dreimal geimpft und vertraue den Impfstoffentwicklern. Den Coronavirus halte ich für eine Bedrohung. Gleichwohl widerspricht eine allgemeine Corona-Impfpflicht dem Wesen der Demokratie, insbesondere dieser bundesdeutschen Demokratie des Grundgesetzes.
Man darf doch wohl noch seine Meinung frei äußern dürfen. Und das sehe ich langsam in Gefahr. Ich merke es doch in meinem beruflichen, privaten Bereich, dass ich teilweise dann mit meiner Meinung der Outsider bin, beziehungsweise Anfeindungen bekomme, was ich doch gar nicht möchte.
Es ist ja in Ordnung zu sagen, ich habe ein Problem mit der Pandemie, ich fühle mich unwohl. Aber dieses ständige, ich sage es salopp, rumopfern, diese Diktaturvergleiche, machen es extrem schwer, sachlich zu bleiben.
Es geht uns nicht um eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern um eine Politik der großen Wirkung.
Vereinbarkeit von Wohlstand und Klimaschutz.
Dekarbonisierung unseres Lebens. Das sind große Aufgaben, vor denen wir gemeinsam stehen.
Wir möchten, dass aber diese Frage nach dem Leben und dem Tod, die eigentlich gerade gestellt wird von der Klimaphysik, auch endlich in der Debatte ankommt.
Keine Kompromisse in Krisenzeiten. Dazu will ich heute mit meinen beiden Gästen diskutieren. Alice Hasters ist Journalistin und Autorin des Buches »Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten«. Guten Tag, Frau Hasters.
Hallo.
Und Jörg Phil Friedrich, Philosoph und Autor des Buches »Was kommt nach dem Klimawandel?« Guten Tag, Herr Friedrich.
Ja, hallo, guten Tag.
In der Sendung Streitkultur bitten wir unsere Gesprächspartner um ein kurzes Eingangsstatement, das ihre jeweilige Position zur Streitfrage skizziert. Vielleicht erst Frau Hasters und dann Herr Friedrich.
Ich glaube, dass es mit der Kompromisslosigkeit in Zeiten von Krisen sich so ein bisschen verhält wie mit dem Paradoxon der Toleranz. Also wenn Kompromisse bedeuten, dass manche Menschen quasi den Tod in Kauf nehmen müssen, um die Wünsche der anderen zu erfüllen, das ist ja auch keine Art, Demokratie leben zu können, weil Demokratie ist ja dazu da, um das Leben aller zu achten und um das Leben aller zu wahren. Und wir sind gerade in Krisenzeiten, wenn es tatsächlich um Leben und Tod geht, muss erstmal eine Situation geschaffen werden, dass sich alle weiterhin beteiligen können. Und das ist quasi nur möglich, wenn alle am Leben erhalten werden, um das jetzt mal so drastisch zu sagen.
Herr Friedrich, Ihr Eingangsstatement zu der Frage, keine Kompromisse in Krisenzeiten?
Ja, danke. Ich meine, dass Kompromisse eigentlich immer nötig sind und vielleicht sogar ganz besonders in Krisenzeiten. Ein Kompromiss ist ja eine Entscheidung für Handlungen, bei denen alle Beteiligten bereit sind, mitzumachen und die Folgen des Handelns auch gemeinsam auszuhalten. Und eine Krise ist eine Zeit, in der vieles, was für selbstverständlich galt, auf dem Spiel steht und niemand genau weiß, was kommt. Also wenn wir da in so einer Zeit kompromisslos einen Weg gehen, wenn jemand das tut, dann wäre es ja nur möglich, wenn er entweder von niemandem abhängig ist oder wenn er die absolute Macht über andere hat. Und wenn wir jetzt über unsere aktuellen Krisen sprechen, ist das ja nun mal nicht der Fall. Das heißt also, man muss schauen, dass man einen Weg findet, bei dem andere auch mitmachen. Und gerade wenn man keine Zeit hat, langwierig zu überzeugen, dann muss man halt Kompromisse finden, damit sich überhaupt was tut. Denn wenn die Leute halt nicht irgendwie den Kompromiss akzeptieren können, dann verweigern sie sich. Und da wir nicht alle zwingen können, irgendwas zu tun, wird vieles gar nicht geschehen.
Ich höre da jetzt raus aus den beiden eingangs skizzierten Positionen auch bestimmte Schlagwörter, die ich nochmal in den Raum werfen will. Also auf der einen Seite Toleranz, auch mit Fragezeichen, Macht, Zwang und am Ende stehen vielleicht, um das jetzt mal ein bisschen drastisch zu formulieren, auch viele Tote. Also ich will die Frage nochmal ein bisschen anders formulieren und wir hatten das im Vorgespräch auch so als Frage eigentlich formuliert. Und da würde ich gerne auch über die Pandemie nochmal hinausgehen und auch nochmal die Klimakrise, die auch wirklich eine existenzielle Krise ist, in den Blick nehmen. Also was sind wir bereit zu opfern für höhere Ziele? Also welche demokratischen Werte sind wir bereit zu opfern?
Ich glaube, die Frage ist halt, wozu Demokratie, steht ja hier so ein bisschen im Raum. Und es ist zwar natürlich eigentlich ein französisches Prinzip zu sagen, Liberté, Égalité, Fraternité, aber was eigentlich sich so gegenübersteht, ist, dass die einen sich auf Liberté konzentrieren, auf Freiheit, und die anderen auf Egalité, auf Gleichheit und Gleichberechtigung. Und ich glaube, dass das eine und das andere in Zeiten von Krisen nicht so wirklich mehr einhergeht. Ich würde sagen, das heißt, ich bin bereit, mir das demokratische Prinzip der Freiheit eher zu opfern, um eine Gleichberechtigung zu bewahren. Andere Leute sind anscheinend umgekehrter Meinung und wollen eher die Ungleichbehandlung in Kauf nehmen, um die Freiheit dann nicht aller, sondern bestimmter Gruppen bewahren zu können. Und das sehe ich total anders. Also wie soll man das denn den Leuten verkaufen, die quasi eigentlich auf der Abschussliste stehen? Die Leute, die sagen, ja, für das größere Gemeinwohl achten wir ihr Leben jetzt nicht so sehr wie das der anderen. Und das kann man auf einem nationalen Kontext, aber auch auf einem globalen Kontext ja sehen, weil die Leute, die dann tatsächlich sterben, die Leute, die die Nachteile unseres Bestrebens nach Freiheit aushandeln müssen, sind ja meistens diejenigen, die quasi ohnehin schon schlecht dastehen. Diejenigen, die sich vielleicht gar nicht an demokratischen Prozessen beteiligen können, arme Menschen, Menschen, die oft strukturell diskriminiert sind.
Ich glaube, die Statistik ist in den USA tatsächlich so, dass die Mehrheit der Corona-Toten schwarz ist.
Dass die überproportional betroffen sind. Also, dass ich glaube nicht, die Mehrheit aller Corona-Toten sind schwarz, aber es ist überproportional viele Menschen aus der schwarzen Community. Und wir haben hier in Deutschland nicht die gleiche Art von Datenerhebung, aber da, wo man sieht, wo man merkt, dass irgendwie Krankheitsausbrüche sind, da ist es ja auch oft in Vierteln, wo Leute ärmer sind, wo sie auf engeren Lebensraum zusammenleben, wo sie quasi sich auch gar nicht leisten können, sich so zu isolieren, weil sie voneinander abhängig sind. Und diese Menschen sind auch oft überproportional Menschen mit Migrationshintergrund. Also man sieht halt auch, das ist natürlich noch eine These, ich kann das noch gar nicht sagen, aber mich würde es zum Beispiel nicht überraschen, wenn hier in Deutschland, wenn wir auf die Corona-Toten gucken, ähnliche Zahlen rauskommen.
In diesen ganzen Dingen stimmen wir völlig überein. Das finde ich das Interessante. Ich habe nur das Grundmodell, was Sie haben, was Sie am Anfang gesagt hatten, da stimme ich überhaupt nicht mit Ihnen überein. Also was das Konkrete betrifft, da sind wir völlig einer Meinung. Aber das ist kein Abwägen zwischen Freiheit und Gleichheit. Sondern natürlich geht es um die Freiheit nicht nur der Starken. Das ist doch völlig klar. Und ich glaube, das ist auch eine holzschnittartige Darstellung, die ich Ihnen jetzt nicht unterstellen möchte, aber der ich immer mal wieder begegne, eine holzschnittartige Darstellung des Liberalismus, zu tun, als ob der Liberalismus sozusagen nur den Liberalismus des Stärkeren ist. Natürlich geht es um die Freiheit eines jeden und es geht auch um die Leute, die unterdrückt, die strukturell Benachteiligten sind. Und es gibt ja nicht nur den Marktliberalismus, sondern es gibt ja auch den sozialen Liberalismus. Der sagt, natürlich geht es auch um die Freiheit aller. Und natürlich muss man dann schauen, wie man die Freiheit aller gewährleistet oder wie man da hinkommt, dass man die sozusagen nicht mal gewährleistet, soweit sind wir ja noch lange nicht, sondern dass man sich sozusagen in die Richtung entwickelt. Es ist nur so, ich habe mit dieser Frage das Problem, dass ich glaube, wir dürfen gar nichts für höhere Ziele opfern. Es gibt keine höheren Ziele. Es gibt die Menschen, die glücklich sein wollen, und das sind diejenigen, die in beengten Verhältnissen unter dem Lockdown leiden, weil ihre Kinder zu Hause sitzen, weil die Kinder zum Beispiel in Quarantäne sind. Ich erlebe das gerade in der eigenen Familie. Da sind zwei Kinder, die sind in Quarantäne, die laufen quietschvergnügt durch die Wohnung, aber die müssen zu Hause bleiben und dürfen nicht raus. Da müssen wir uns genauso Gedanken machen, wie man das Problem lösen kann, wie das Problem natürlich der älteren Menschen, die enorm unter dieser Krankheit leiden. Und genau das muss Demokratie leisten. Da geht es nicht darum, irgendetwas zu opfern, schon gar nicht für höhere Ziele. Es gibt da kein höheres Ziel, sondern es gibt die Sorgen und Nöte dieser einzelnen konkreten Menschen, um die man sich kümmern muss.
Ja, ich würde sagen, natürlich gibt es ein höheres Ziel. Entschuldigung, aber das höhere Ziel ist doch schon die Bewahrung eines gesellschaftlichen Zusammenlebens, das irgendwie gut funktioniert für alle. Also das ist doch das höhere Ziel.
Ja, vielleicht können wir das, den Begriff des höheren Ziels vielleicht auch nochmal auf die Klimakrise anwenden, denn es gibt doch viele Wissenschaftler, die sagen, dass eigentlich die Zeit des Handelns jetzt schon vorbei ist. Wir hätten viel machen können, aber jetzt ist es zu spät. Wir werden das Klimaziel von 1,5 Grad, das wird nicht mehr erreichbar sein. Und die Frage ist natürlich jetzt mal ein bisschen sehr provokant formuliert, was nutzt uns die Demokratie, wenn wir keine bewohnbare Welt mehr haben?
Ja, eben. Also das frage ich mich halt auch. Also wir werden noch sehr viel schlimmere, drastischere Zeiten sehen. Das ist mittlerweile klar, weil die Konsequenzen der Klimakrise einfach noch sehr viel stärker zu spüren sein werden in den nächsten Jahren. Also das, was wir an Naturkatastrophen sehen werden und das, was wir dann an ausgelöst dessen vielleicht an Kriegen sehen werden und was wir ausgelöst durch diese Kriege an Migration sehen werden, das wird alles, da werden wir uns wahrscheinlich nach diesen Zeiten sehen und sagen, da war alles irgendwie noch relativ simpel und überschaubar. Ab einem gewissen Punkt frage ich mich auch, und das ist, ob Demokratie eine Art Luxus ist, weil Demokratie natürlich am besten funktioniert, wenn man Zeit hat, wenn man Zeit zu diskutieren hat, wenn man Zeit auszuhandeln hat. Und diese Zeit geht uns total abhanden, weil wir nicht zielgerichtet genug handeln und weil wir dieses Konzept von, ja, wir können aber jetzt den Leuten das und das nicht verbieten, das würde gegen demokratische Prinzipien gehen, zu stark aufrechterhalten. Das heißt, das, was wir an Kompromissen jetzt eingehen, das wird später quasi, das wird sich später rächen.
Also zunächst mal sind wir ja keine Aushandlungsdemokratie, sondern eine Mehrheitsdemokratie. Das heißt, wir haben natürlich immer Mehrheitsverhältnisse und die Mehrheit, die darf eigentlich handeln. Das heißt, wir müssen nicht so lange warten, bis die Mehrheit, das hört sich so an, als ob ich jetzt meinem Eingangsstatement widerspreche, das sage ich gleich dazu. Wir müssen sozusagen nicht so lange warten, dass alle die gleiche Meinung haben. Wir müssen aber natürlich dazu kommen, dass die Mehrheit, die entscheiden kann in einer Demokratie, also die Regierungsmehrheit meinetwegen, eben Lösungen findet, die wirklich zum Ziel führen. Und da müssen wieder alle mitgenommen werden, müssen alle ins Boot, dass sie wirklich so handeln, wie das sozusagen dem Ziel entspricht. Ich muss noch einem ganz entschieden widersprechen. Es wird immer so getan, muss ich jetzt mal so deutlich sagen, als ob wir eine unbewohnbare Welt vor uns haben. Sie haben ja mein Buch angesprochen. Natürlich wird alles ganz katastrophal, um das jetzt mal in der Kürze der Zeit zu sagen. Ich bin auch der Meinung, dass wir noch in 30, 40 Jahren in einer Welt leben werden, die wir uns heute nicht vorstellen können oder die wir uns nicht vorstellen mögen. Aber sie wird nicht unbewohnbar sein. Und genau auf so eine Situation müssen wir uns einstellen, meiner Meinung nach. Wir werden nicht alle sterben in den nächsten 50 Jahren, sondern wir werden in einer ganz anderen Welt leben, in der vieles schwieriger ist, das Gesundheitssystem, die Versorgung, die Infrastruktur und so weiter und so fort. Und gerade da brauchen wir demokratische Prinzipien, damit nicht plötzlich irgendwelche Diktatoren dann sich sozusagen diese Situation zunutze machen, um dann über alle zu herrschen, um den Leuten noch mehr Angst einzujagen, sondern damit wir in der Lage sind, Wege zu finden, um uns in dieser Welt dann einzurichten. Und gerade dafür müssen wir die Demokratie retten. Nicht als Selbstzweck, erst recht nicht als Luxus, sondern weil wir die genau in solchen Situationen brauchen, damit wir dann nicht unter diktatorische Herrschaften kommen.
Also ich finde, klar, das ist ein totales Ideal, aber die Leute sterben ja jetzt schon, vielleicht nicht hier in Deutschland. Und das, was, und man, natürlich kann man sagen, in 30 bis 40 Jahren wird die Erde nicht unbewohnbar sein und man muss aufpassen mit diesen dystopischen Bildern. Aber ich glaube, wir haben auch überhaupt nicht mehr, wir können auch gar nicht mehr nur in diesem nationalen Kontext denken, weil das macht die Klimakrise ja. Es bringt überhaupt nichts, nur auf Deutschland zu gucken und sagen, wie können wir das denn hier, wie kann das denn hier funktionieren? Also letztendlich muss man ja schon sehen, dass es ein alarmierendes Signal ist, wenn irgendwelche Inseln drohen unterzugehen und tatsächlich dieser Ort an der Erde unbewohnbar ist, dann ist das auch ein Problem letztendlich hier in Deutschland. Auch wenn wir in unserem politischen Handeln und vielleicht unserem gesellschaftlichen Denken, wenn es sehr schwer ist, uns es anzugewöhnen, dass wir nicht eben von den Problemen anderer und unseren Problemen, dass das im Kontext der Klimakrise überhaupt nicht mehr funktionieren wird. Jedes Problem innerhalb der Klimakrise, was auf der Welt passiert, wird eventuell dann auch unser Problem sein, weil es halt so ein Dominoeffekt hat. Und deshalb glaube ich, es hört sich für mich so an, als ob Sie immer noch denken, in Deutschland wird das nicht so das große Problem sein.
Aber Deutschland, ich glaube, ich habe das Wort Deutschland nicht in den Mund genommen.
Also. Nee, das stimmt. Aber es kommt mir so vor, als ob Ihre Perspektive, also ob der Kontext immer noch so...
Ja, der Kontext ist überhaupt nicht so. Genau das, was Sie sagen, das beschäftigt mich auch, dass wir natürlich mit globalen Problemen zu tun haben und dass wir natürlich schrecklich ignorant sind gegenüber diesem globalen Problem. Und dass das nicht etwa nur, weil dann da Menschen sterben, sondern weil wir auch zusätzlich unsere eigene Menschlichkeit, ich habe in dem Buch geschrieben, die Menschen werden überleben, aber die Menschlichkeit, die Zivilisation, das, was wir unter Zivilisation verstehen, das steht auf dem Spiel, das ist gefährdet. Ja. Weil wir tatsächlich, das wird, wenn Sie sich das heute angucken, wie wir heute auf weit entfernte Probleme schauen, dann weiß man ganz genau, wenn das noch schlimmer wird, dann schauen wir einfach nicht mehr hin hier.
Aber Herr Friedrich, da würde ich gerne einmal einhaken, weil Zivilisation, wenn die Zivilisation auf dem Spiel steht, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Ich will es noch ein bisschen zugespitzter formulieren. Also, wenn es um Leben und Tod geht, was kann dann der demokratische Kompromiss?
Wir müssen meiner Meinung nach zeigen, dass die Demokratie und der demokratische Kompromiss dazu in der Lage ist, wirklich langfristige Lösungen zu finden. Das ist die Aufgabe unseres Gesellschaftssystems. Ich glaube nicht, dass wir die Probleme besser lösen, wenn wir sie mit diktatorischen Prinzipien lösen. Dann werden sich die Machtverhältnisse zuspitzen, dann werden sich sozusagen die Teilung zwischen denen, die leiden und denen, die profitieren, noch viel mehr zuspitzen. Und deshalb muss der demokratische Kompromiss, und da möchte ich nochmal auf mein Eingangsstatement zurückkommen, der muss dafür sorgen, dass alle Leute sich wirklich bewegen. Denn wir können uns immer verweigern. Wir können uns immer verweigern. Auch in einer Diktatur können sich die Leute verweigern. Und genau die Gefahr sehe ich, dass dadurch dann viel weniger passiert, als der Kompromiss ermöglichen würde.
Aber das Problem ist ja auch, dass der Kompromiss, also wir sind ja gerade in einer Situation, wo einfach die Qualität, also die Begründungen für bestimmte Entscheidungen und bestimmte Richtungen einfach teilweise überhaupt nicht mehr auf Fakten basieren, sondern und wirklich überhaupt gar nicht Nachhaltigkeit im Kopf haben. Also sonst hätten wir einfach würden wir ganz viele Dinge ganz anders machen. Unsere Verkehrspolitik würde anders aussehen. Also ganz viele Sachen würden anders aussehen, besonders auch gerade in der Gesundheitspolitik bei Fragen der Pandemie ist ja sehr klar, was am besten wäre, was zu tun wäre. Und hier sehen wir ja das Problem, dass es auf der einen Seite ganz viele Desinformationen gibt, also dass Menschen wirklich falsch informiert sind und deshalb Kompromisse aufgrund von falschen Informationen versucht werden zu finden. Auf der anderen Seite geht es vielleicht um den Machterhalt bestimmter Gruppen zum Leid anderer Gruppen. Also von daher, wir haben ja das große Problem, dass wir jetzt gerade nicht mehr davon ausgehen können, diese ganze Frage nach Kompromissen müsste ja eigentlich als Basis haben, dass alle wirklich die besten und richtigen Argumente berücksichtigen. Und das tun viele Leute ja nicht. Das heißt, auch so wird die Demokratie nicht am Leben erhalten bleiben, wenn sie schon quasi unterwandert wird von, sag ich mal, falschen Informationen.
Herr Friedrich, ich will noch mal etwas aufgreifen, was Sie am Anfang gesagt haben. Und daran, ich möchte noch mal daran erinnern, dass wir ja eigentlich, um jetzt etwas aufzugreifen, was Angela Merkel gesagt hat, aber auch viele andere sagen, in einer Zeit leben, in der schlimmsten Krise eigentlich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Also wir leben schon sehr, sehr lange in einer Demokratie, in der es natürlich auch Krisen gab, aber nicht solche existenzielle Krisen, wie wir sie jetzt erleben. Trotzdem nochmal die Frage, und Sie haben das angedeutet, hat die Demokratie vielleicht auch einen Preis?
Erstmal muss ich widersprechen, der Frau Merkel und dem, was Sie gerade gesagt haben. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo wir alle sicher waren, dass der Dritte Weltkrieg über uns hereinbricht. Vielleicht bin ich der Älteste von uns dreien, weiß ich nicht genau. Aber ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass ich in meiner Kindheit wir eigentlich sicher waren, dass wir wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit im Atomkrieg zugrunde gehen würden. Und das finde ich wesentlich existenzieller beängstigend als das, was wir zurzeit erleben. Ich finde das auch interessant und vielleicht auch so ein bisschen schön, dass die Menschen das vergessen haben zum großen Teil. Insofern mit dieser größten Krise überhaupt, da wäre ich vorsichtig. Aber Die Demokratie hat keinen Preis. Das ist das, was ich die ganze Zeit versuche zu sagen. Oder ich habe Ihre Frage falsch verstanden. Die Demokratie.
Aber ein Kompromiss ist doch dann auch ein Preis.
Also das ist ein Grundprinzip der Demokratie.
Der Preis ist eher, und da das ist das, was ich, worauf ich anspielen wollte, der Preis ist dann vielleicht eher, dass wir uns damit abfinden müssen, dass Menschen sterben.
Ja, richtig. Also das ist aber nicht der Preis der Demokratie. Das ist der Preis dessen, dass wir sterblich sind. Und das versuchen wir natürlich in den letzten Jahrzehnten massiv zu vergessen. Und wir schaffen es auch, diesen Zeitpunkt immer weiter herauszudrängen. Und dann passiert eben so etwas wie eine Pandemie, die dafür sorgt, die uns das wieder in Erinnerung bringt, weil die dieses System stört. Und vielleicht sollten wir eher mehr darüber nachdenken, dass wir sterbliche Menschen sind, also dass wir sterblich sind als Menschen, als dass wir das als einen Preis ansehen, dass wir es nicht schaffen, die Sterblichkeit sozusagen auf null zu reduzieren.
Jetzt ist es aber so, dass Sterben oder Sterblichkeit nicht gleich verteilt ist. Also wir haben es ja schon mit diesem Beispiel der AfroamerikanerInnen in den USA gesehen, dass diejenigen, die strukturell diskriminiert sind, auch ein höheres Risiko haben, in dieser Gesellschaft zu sterben. Also letztendlich ist das Äußerste, die höchste Auswirkung von Diskriminierung ist, dass man eher stirbt. Und
bin ich auch ganz Ihrer Meinung.
Man kann jetzt nicht sagen, also wenn wir jetzt eh schon an einem Punkt wären, wo das nicht mehr Thema wäre, wo man nicht sagen kann, okay, in Zeiten der Krise ist es relativ klar, dass bestimmte Menschen eher sterben werden als andere, einfach weil es aufgrund von struktureller Diskriminierung, dann wäre es ja auch nochmal, dann könnte man vielleicht nochmal anders darüber reden.
Aber
dieses Demokratieverständnis oder das Kompromissverständnis, was Sie jetzt gerade vertreten, berücksichtigt diese Umstände und diese Fragen eben nicht.
Das sehe ich gerade nicht so, weil ich versucht habe, deutlich zu machen, dass wir natürlich im Rahmen dieser demokratischen Lösungsfindung und der Kompromissfindung natürlich uns gerade um diese Fragen kümmern müssen. Nehmen Sie doch ein ganz konkretes Beispiel. Wer steht denn an den Impfzentren anstundenlang, um sich eine neue Impfung zu holen? Das sind nicht die vulnerablen Gruppen, die die Impfung gerade am meisten bräuchten. Und da ist natürlich der Staat gefragt, dass der dafür sorgt, dass die, die diese Impfung am meisten brauchen, sie jetzt auch kriegen und nicht Menschen, die Impfung zuerst kriegen, die sich am einfachsten anstellen können. Und da sind wir wahrscheinlich völlig einer Meinung, hoffe ich jedenfalls. Ja, also das ist natürlich gerade die Aufgabe des demokratischen Staates. Und zu zeigen, dass er hier in der Lage ist zu handeln, ist auch eine Möglichkeit, mit allen Kompromisse zu machen.
Wir fragen am Ende jeder Streitkultur, was unsere Gesprächsgäste jeweils von der anderen Seite möglicherweise gelernt haben, beziehungsweise gelernt hat, überzeugt hat. Herr Friedrich, wollen Sie anfangen?
Ja, gerne. Also ich fand ganz interessant, sage ich jetzt mal so, gelernt habe, dass man eben auch sagen muss, wofür Demokratie überhaupt da ist. Also dieses, kann man die Demokratie tatsächlich opfern, dass man diese Frage stellen kann. Und das ist auch ein Punkt, über den ich hier gestolpert bin und über den ich auch gerne noch weiter nachdenke. So, als ob wir die Demokratie auch irgendwie hergeben könnten. Das finde ich schon erstaunlich, diese Idee. Und da muss ich auch noch ein bisschen drüber nachdenken.
Ich finde die Frage oder die eigentlich auch unumgängliche Wahrheit, dass Menschen halt sterblich sind und dass wir um die Frage, wer lebt und wer stirbt, natürlich in keiner Form vorbeikommen können. Ich halte es immer noch für ein Dilemma oder ein Paradoxon, ich halte das für unlösbar auf einer demokratischen Ebene, das zu entscheiden. Aber das ist natürlich auch ein Wunderpunkt, sage ich mal, in meiner Argumentation, dass das vielleicht auch nicht zu umgehen ist. Und das fand ich ein wertvolles Argument.
In dieser Ausgabe der Streitkultur haben die Journalistin Alice Hasters und der Philosoph Jörg-Phil Friedrich über die Frage diskutiert, keine Kompromisse in Krisenzeiten. Diese Sendung haben wir am Donnerstag aufgezeichnet. Nach uns folgt nun Kultur heute. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Samstagabend.